Einen schönen guten Nachmittag. Toll, dass Sie am ersten Freitag alle schon so zahlreich da sind. Bevor ich Yannick Enel einführe, bonjour Yannick,
bonjour
Thomas, möchte ich Ihnen noch grüezi, eine ganz kleine Geschichte erzählen, ein bisschen erklären, wie Sprachsalz eigentlich programmiert wird, damit Sie ein bisschen mehr verstehen. Auch zum Beispiel, warum jetzt dieses Jahr wirklich, auch aus meiner Sicht, ein bisschen wenig Frauen da sind, was wirklich ein kleines Unglück ist. Einfach zum das ganz kurz erklären, weil das vielleicht interessant ist. Wir sind 5 Kuratoren, davon 2 Frauen. Wir wählen aus, wir versuchen das zu verteilen nach Geschlechter, wir versuchen es nach Literatursorten, also wir möchten gern Prosa, Lyrik, aber auch Experimente, wie Sie auch schon einige gehört haben heute, Verteilung der Sprachenländer. Ich zum Beispiel lade immer gern jemanden aus der französischen Sprache ein, auch weil ich Französisch lese und spreche. Das ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Jeder hat so seine Spezialgebiete. Und die 5 schlagen vor und dann laden wir ein, so nach der Liste, und dann mischt sich das meistens automatisch und in der Regel geht das auch gut auf und wir haben eine schöne Mischung. Und dieses Jahr hatten wir ziemlich viel verdammtes Pech. Also wir haben uns irgendwie im April gefragt, was ist heuer los? So viele Absagen, unter anderem wirklich zahlreiche Absagen von Frauen, die wir gerne gehabt hätten. Und ganz am Programmschluss, wo wir dann wirklich nicht mehr anders können, weil wir das Programm wirklich auch schreiben müssen und raus müssen, weil sonst nichts mehr geht, haben ein paar nochmal abgesagt. Und zwar unter manchmal ganz seltsamen Entschuldigungen. Ich mache das jetzt nicht mehr namentlich. Geburtstag einer alten Freundin, stehe ich gut. Und ja, und was war da noch? Doch keine Lust zu reisen plötzlich und so. Was für uns sehr düster war. Und dann kommen die Nächsten in der Liste dran. Und wenn dann halt immer noch keine Frau dabei ist, dann eben plötzlich sind es dann wirklich weniger. Und jetzt hat die Frau Baum noch abgesagt, weil sie krank ist. Das heißt, wir sind noch mal eine wenig. Und was uns natürlich auch sehr schmerzt, aber Frau Baum wird dann sicher nächstes Jahr kommen. Und da freut sich eine ganz besondere, nämlich unsere Ulrike Wörner, die heuer auch krankheitshalber verhindert ist, also eine Frau in der Programmplanung, die zwar eingeladen hat, aber nicht kommen kann, weil sie krank ist. Und sie wird sich ganz besonders freuen, Frau Baum dann nächstes Jahr da zu haben. Diesen kleinen Einblick in die Programmplanung, und ich hoffe, dass Sie Verständnis haben, weil wir möchten wirklich gerne mischen und haben überhaupt keine Art von was irgendwas gegen Frauen oder Männer oder andere Gender-Sachen, das ist alles für uns klar. Alors maintenant, pour toi, Yannick. Yannick Enel haben wir schon kennengelernt. Sie wissen vielleicht, wir haben einmal ein Festival in Pforzheim gemacht und da war Yannick Enel auch schon dabei mit seinem Roman. Diesen Frühling war ich in Paris, seit langem wieder mal. Ich war früher oft in Paris und diesmal habe ich wirklich fast 15 Jahren war ich nicht mehr da und habe ein paar Quartiere besucht, die ich früher schon kannte. Und mir ist extrem aufgefallen, wie sehr Paris sich verändert. Und ich habe auch sehr düstere Seiten von Paris erlebt. Die armen Seiten, die Seite der Migranten, die Seite der Leute, die keinen Pass haben, aber trotzdem in Paris irgendwie versuchen zu überleben. Das ist sehr düster. Und genau dieses Paris beschreibt Yannick Enel in seinem ersten Buch, das wir heute lesen, Les Renards Pâles, die bleichen Füchse, das 2013 erschienen ist, also vor Syrien, vor diesen großen Ereignissen 2015, wo sich das Ganze noch verschärft hat. Er beschreibt einen Mann, Jean Deschel, der ein bisschen außerhalb lebt, 43 Jahre alt ist, und irgendwie funktioniert alles nicht so. Und dann beschließt er, er zieht in sein Auto und plötzlich ist alles anders. Er lernt eine andere Welt kennen, er lernt die Welt der Migranten kennen, mit denen er sich solidarisiert. Und plötzlich wird aus dieser halben Schelmgeschichte ein sehr politischer Roman, der sehr stark ist. Diese Migranten sehen die Welt anders. Sie empfinden Dinge wie zum Beispiel ein Zitat aus dem Buch: Eure Welt hält sich für global, weil sie angeblich die Grenzen geöffnet hat und das freie Reisen von Personen erleichtert hat. Tatsächlich opfert sie alles, was sich nicht mit ihren Interessen vereinbaren lässt. Wir sind der lebende Beweis, dass diese Welt eine Lüge ist. Wir sind Geopferte, wir sind der Rest. Claudia Steinitz hat dieses Buch für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übersetzt. Yannick Enel ist in der Bretagne geboren und ist einer der meistdiskutierten Autoren in Frankreich, auch im Moment. Er hat mehrere Bücher, hat auch ein neues Buch, was auf Deutsch nicht übersetzt ist. Sie werden morgen auch noch aus dem anderen Buch hören, aber da sage ich dann am Schluss noch ganz kurz etwas. Tilman Krause schreibt über diesen Roman, aus dem Sie heute hören, endlich wieder einmal ein Roman aus dem Geist der Utopie. Und die deutsche Stimme leiht Yannick Enel Thomas Sabacher, den Sie auch schon kennen und auf dessen Lesungen ich mich immer wahnsinnig freue. Danke. Bonjour Yannick, bonjour, bonjour. Thomas. Bonjour. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Merci d'être venu.
Merci.
Je suis désolé, je ne parle pas allemand, ou je parle un petit peu, mais tellement mal que j'ai honte. Je vais vous lire deux pages de Die Bleichen Füchse, en français Les Renards Pâles. C'est le début du livre. Die Anfang, le début.
Oui.
C'est l'époque où je vivais dans une voiture. Au début, c'était juste pour rire. Ça me plaisait d'être là dans la rue sans rien faire. Je n'avais aucune envie de démarrer. Pour aller où ailleurs? Je me sentais bien sous les arbres, rue de la Chine. La voiture était garée le long du trottoir, en face du 27. Il y avait des pétales de cerisier qui tournoyaient dans l'air. Ils s'éparpillaient avec douceur sur le pare-brise, comme des flocons de neige. C'était un dimanche, vers 20h. Je m'en souviens très bien parce que ce jour-là, on m'avait mis à la porte. Depuis quelques mois, je n'arrivais plus à payer le loyer. La propriétaire de la chambre m'avait rappelé à l'ordre. Et puis ce matin-là, elle a frappé à ma porte. Comme je n'ouvrais pas, elle s'est mise à hurler que j'avais la journée pour quitter son meublé. Je me suis rendormi avec une légèreté qui aujourd'hui me paraît extravagante. À l'époque, j'accordais peu d'importance à ce qu'on nomme les relations humaines. Peut-être n'avais-je pas besoin de faire croire aux autres que j'étais vivant. Bref, j'ai traîné toute la journée au lit, puis vers la fin de l'après-midi, alors que la lumière d'avril entrait dans la chambre avec ses couleurs chaudes, à ce moment où l'on prend plaisir à baigner son visage dans les rayons du soleil, j'ai rassemblé mes affaires. Ça faisait à peine 3 cartons, du linge, des livres, une plante verte, un papyrus qui m'accompagne depuis toujours. Depuis quelques mois, j'avais perdu le fil. Ma vie devenait évasive, presque floue. Je ne sortais plus de chez moi que la nuit pour acheter à l'épicerie du coin des bières, des biscuits, des cigarettes. Est-ce que je souffrais? Je ne crois pas. Il y avait un coin dans ma chambre entre le radiateur et le lit qui me plaisait énormément. Je m'y installais dès le réveil. Être assis là, sur le plancher, le dos bien calé dans l'angle du mur, cela me suffisait. Ce coin n'avait rien de particulier, mais une lumière y venait vers 17h, une lumière spéciale qui me rendait heureux, une sorte de halo rouge, orange, jaune, qui avançait au fil des heures le long du mur jusqu'à ma tête, qu'il finissait par couronner. Une flamme déchire les lignes, elle fait tourner votre solitude dans la lumière. Qu'est-ce qui m'arrivait dans cette chambre ? Est-ce que je faisais déjà de la place en moi pour les renards pâles? J'ignore si ce que je vivais avait le moindre sens, mais voilà, j'étais capable d'attendre chaque après-midi l'arrivée d'une auréole au-dessus de ma tête. Une telle attente remplissait mes journées. Elle les sortait de l'ordinaire. En un sens, elle les consacrait. J'ai conscience, en vous décrivant cette période de ma vie, de son étrangeté. D'ailleurs, quelques amis ont pensé que je traversais une dépression. Comment savoir ? On ne fait parfois que subir ce que l'on croit désirer. J'avais très peu d'argent, une allocation chômage qui diminuait chaque mois parce que j'étais négligent et ne remplissais pas les formulaires, mais je me sentais bien dans ce vide. Je tenais fermement mon auréole. Mon désœuvrement était une expérience. Je me préparais. J'étais, je suis, je serai toujours absent. Quelque chose manque à la consistance du monde, et à cette chose qui manque, je m'identifie.
Damals wohnte ich in. Genau. Ich lese es jetzt nochmal auf Deutsch. Damals wohnte ich in einem Auto. Am Anfang war es nur aus Spaß. Es gefiel mir, da auf der Straße zu sein und nichts zu tun. Ich hatte überhaupt keine Lust, loszufahren, wohin auch. Ich fühlte mich wohl unter den Bäumen in der Rue de la Chine. Das Auto stand gegenüber der 27, parallel zum Bordstein. Kirschblütenblätter wirbelten durch die Luft. Sie verteilten sich sanft wie Schneeflocken auf der Windschutzscheibe. Es war ein Sonntag gegen 20 Uhr. Ich erinnere mich sehr gut daran, weil man mich an diesem Tag vor die Tür gesetzt hatte. Seit ein paar Monaten schaffte ich es nicht mehr, die Miete zu bezahlen. Die Vermieterin hatte mich gemahnt und dann hatte sie an jenem Morgen an die Tür geklopft. Als ich nicht aufmachte, keifte sie, ich hätte bis zum Abend Zeit, ihr möbliertes Zimmer zu räumen. Ich war wieder eingeschlafen, mit einer Leichtigkeit, die mir heute ziemlich verrückt vorkommt. Damals legte ich keinen großen Wert auf das, was man zwischenmenschliche Beziehungen nennt. Vielleicht hatte ich es nicht nötig, die anderen glauben zu lassen, dass ich lebendig sei. Kurz und gut, ich lag den ganzen Tag im Bett rum und am Spätnachmittag, als das Aprillicht mit seinen warmen Farben ins Zimmer kam, in dem Moment, wo man das Gesicht gern in den Sonnenstrahlen badet, sammelte ich meine Sachen zusammen. Es waren kaum 3 Kartons mit Wäsche und Büchern und eine Grünpflanze, ein Papyrus, der mich schon lange begleitet. Seit ein paar Monaten war ich ziemlich von der Rolle. Mein Leben war unscharf geworden, irgendwie verschwommen. Ich ging nur noch nachts aus dem Haus, um im Eckladen Bier, Kekse und Zigaretten zu kaufen. Habe ich gelitten? Ich glaube nicht. In meinem Zimmer gab es einen Winkel zwischen Heizkörper und Bett, den ich ganz besonders mochte. Dort machte ich es mir gleich nach dem Aufstehen bequem. Es genügte mir, auf den Dielen zu sitzen, den Rücken in die Zimmerecke gedrückt. Dieser Winkel hatte nichts Besonderes, aber nachmittags gegen 5 erreichte ihn ein Licht, ein besonderes Licht, das mich glücklich machte, eine Art rot-orange-gelber Halo, der im Lauf der Stunden an der Wand entlang bis zu meinem Kopf wanderte, den er schließlich umkränzte. Eine Flamme zerreißt die Linien, sie wendet eure Einsamkeit dem Lichte zu. Was geschah in jenem Zimmer mit mir? Schuf ich in mir schon den Raum für die bleichen Füchse? Ich weiß nicht, ob mein Leben auch nur den geringsten Sinn hatte, aber ich wartete jeden Nachmittag auf die Ankunft einer Aureole um meinen Kopf. Diese Erwartung füllte meine Tage. Riss sie aus dem Gewöhnlichen, weite sie geradezu. Mir ist, während ich euch diese Periode meines Lebens beschreibe, ihre Seltsamkeit bewusst. Übrigens dachten einige Freunde, ich steckte in einer Depression. Wer weiß, manchmal erleidet man nur das, was man glaubte zu begehren. Ich hatte kaum Geld, meine Arbeitslosenunterstützung wurde jeden Monat weniger, weil ich nachlässig war und die Formulare nicht ausfüllte. Aber ich fühlte mich in dieser Leere wohl. Ich hielt mich an meiner Aureole fest. Meine Untätigkeit war ein Experiment. Ich bereitete mich vor. Ich war, ich bin, ich bleibe immer abwesend. Etwas fehlt in der Konsistenz der Welt und ich identifiziere mich mit dieser Sache, die fehlt. Nachdem ich die Fensterläden geschlossen und den Strom abgeschaltet hatte, trug ich an jenem Sonntag gegen 20 Uhr die 3 Kartons nach unten und packte sie in den Kofferraum. Dann warf ich die Wohnungsschlüssel in den Briefkasten, wie es die Vermieterin verlangt hatte. Keine Übergabe, nichts. Ich hatte ohnehin keine Kaution bezahlt. Ich war also auf der Straße. Man braucht nicht mehr als ein paar Tage, um abzustürzen. Eines Abends wird dir bewusst, dass es zu spät ist. In meinem Fall war es noch nicht dramatisch. Ich hatte das Auto. Ich benutze es seit 2 Jahren. Es gehört einem Freund, der in Afrika arbeitet. Ich passe darauf auf, bis er nach Frankreich zurückkommt. Als ich ins Auto stieg, lächelte ich. Kirschblüten schwebten durch die Straße und wurden zu Seerosen auf der Windschutzscheibe. Es gab rosa und weiße, auch violette Lichtpunkte. Die Ruhe der Einsamkeit im Abendlicht. Ich glaube, ich war erleichtert, eine Periode abgeschlossen zu haben. Ich mag neue Kapitel. Mit dem neuen Leben kommt etwas Erfrischendes. Man könnte glauben, es helfe einem weiter. Auch wenn ich nicht wusste, was tun, klärte sich mein Leben. Es öffnete sich. Darauf kam es an. Es war nicht das erste Mal, dass ich am Steuer sitzen blieb, ohne etwas zu tun. Sowieso bewegte ich das Auto nur selten. Es war ein Kombi, ein riesiger R18 Brake, ein wahrer Koloss. Wenn ich diesen Parkplatz verließe, würde ich nie mehr einen anderen finden. Außerdem ist das Parken in der Rue de la Chine gratis. Sie ist eine der letzten Straßen in Paris, wo man nicht zahlen muss. Ich setze mich oft 1-2 Stunden ans Steuer, nur um nachzudenken. Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, löst sich etwas in mir. Ich fahre nicht los. Leichtigkeit erfüllt meine Bewegungen, löscht sie allmählich aus und ich schwebe. Ist das die Leere? Man ist da und zugleich existiert man nicht mehr. Die Passanten streifen dich, sie sehen dich nicht. Du bist unsichtbar geworden. Auf jeden Fall öffnet sich am Steuer des Autos jedes Mal mein Kopf. Dann geschieht es. Was? Ich weiß nicht genau, aber wenn es geschieht, hast du das Gefühl, dass wirklich etwas mit dir geschieht. Ansonsten geschieht nie etwas. Nur das. Hat es einen Namen? Niemand weiß, was in der Leere vor sich geht. Ich persönlich nenne es das Intervall. Nicht einfach zu beschreiben. Eine Aufwallung von Freude und zugleich ein Riss. Auch nicht einfach zu ertragen. Eine Art starker Luftzug. Erstickt es? Befreit es? Beides. Es ist, als würdest du in ein Loch fallen und dieses Loch würde dich tragen. Zweifellos lag es an dem Intervall, dass ich keine Angst hatte, als ich mich auf der Straße wiederfand. Ich hatte ja das Auto, aber vor allem hatte ich, dank des Autos, das Intervall. Es war unumgänglich gewesen, dass ich früher oder später mein Zimmer gänzlich aufgeben würde, um im Auto zu leben. Ich steckte den Schlüssel ins Zündschloss und drehte ihn. In diesem Moment ging das Radio an. Es war genau 20 Uhr. Es gab Kurznachrichten. Man verkündete den Namen des neuen Staatspräsidenten. Ich musste lachen, da, ganz allein. Wie hatte ich das vergessen können? Ich saß am Steuer meines Autos, das in der Rue de la Chine parkte, an einem Aprilsonntag in Paris, in Frankreich. Und sicher wusste ich als Einziger nicht, dass an diesem Tag in Frankreich, in Paris und in allen Städten, in den Dörfern, überall, sogar in der Rue de la Chine, ein neuer Staatspräsident gewählt worden war. Ich konnte es nicht fassen. Was war nur mit mir passiert, dass ich nicht auf dem Laufenden war? Natürlich hatte ich nicht gewählt, aber das war kein Vergessen. Ich hatte beschlossen, nicht zu wählen. Diese Entscheidung lag schon mehrere Jahre zurück, stammte aus einer Zeit, als das, was man in Frankreich Politik nennt, zu zerfallen begann. Und zweifellos hatte das Eindringen des Intervalls in mein Leben mich noch bestärkt. Es ist nicht mehr denkbar, sich an irgendwas zu beteiligen, wenn sich alles in dir löst. Die geringste Bindung erscheint dir absurd. Es war also 20 Uhr und im Radio hatten sie soeben den Namen desjenigen verkündet, den sie den Neugewählten nannten. Es gab alle möglichen Kommentare. Dann hielt der Neugewählte eine Rede. Sobald er anfing zu sprechen, hörte ich die Worte nicht mehr. Natürlich ging es wie immer um das Land, die Nation, die Anstrengungen und die Arbeit, die alle Franzosen gemeinsam leisten sollten. Vor allem das Wort Arbeit wiederholte sich. Man müsse arbeiten, immer mehr arbeiten, nur noch arbeiten. Ich fragte mich, ob auch andere Arbeitslose zuhörten, wie der Neugewählte ein Loblied auf das sang, was sie nicht hatten und nie haben würden. Denn die Arbeit, die er in seiner Rede als republikanische Verpflichtung darstellte, als Wert, der, wie er sagte, imstande sei, das Land zu retten, existierte schlichtweg nicht mehr. Man drängte uns zu arbeiten, obwohl es keine Arbeit gab. Alle Leute, die ich traf, waren entlassen worden. Man hatte sie rausgeworfen, sie vegetierten dahin, weil man sie von der Arbeit ausgeschlossen hatte. Wenn also der Neugewählte das Wort Arbeit wiederholte und so tat, als sehe er darin die Lösung für alle Probleme, erinnerte er uns vor allem daran, dass wir, die einen wie die anderen, in einer Sackgasse steckten und dass es so leicht war, uns zu kontrollieren. Ich sagte mir, es gibt die, die sich wegen der Arbeit umbringen und die, die sich umbringen, weil sie keine finden. Gibt es einen anderen Weg? In meinem Fall war die Sache klar. Ich hatte lange in der Banlieue geschuftet, dann hatte ich mich dieser Sklaverei entzogen. Heute wollte ich nicht mehr arbeiten. Meine Untätigkeit hatte die Form einer stillen Verweigerung angenommen. Ebenso wie der Gedanke an Stimmabgabe in mir gestorben war, war auch der Gedanke an Arbeit verblasst, im Licht einer Aureole erloschen. Ich lebte lieber am Rand, mit wenig Geld, ohne jemandem etwas zu schulden. Ich weiß, dass man die Untätigen als Parasiten ansieht. Der Neugewählte hatte soeben rundheraus allen den Krieg erklärt, die nicht jeden Morgen früh aufstanden, um zur Arbeit zu gehen. Für ihn waren das schlechte Bürger. Er fand es unzumutbar, dass die Gesellschaft sie weiter unterstützte. So wurden Sozialhilfeempfänger, Minijobber und diejenigen, die ihre Arbeit verloren hatten, eben alle, die aus der Welt der Arbeit verjagt worden waren, in denselben Topf gesteckt. Man will uns einreden, Arbeit sei die einzige Daseinsweise, obwohl sie das Dasein derer zerstört, die sich ihr unterwerfen. Wer sich vorstellte, dank einer Arbeit zu überleben, fragt sich jetzt, wie er die Arbeit überleben soll. Und wenn jeder mit seinem eigenen Gehorsam Schluss machen, in seinem Leben die verdammte Gewohnheit zu gehorchen durchbrechen könnte, endlich würde ein Generalstreik ausbrechen und das Land in Aufruhr versetzen. Mit zwiespältiger Freude stellte ich mir vor, wie Frankreich im Chaos versinken würde. Die Rede des Neugewählten ging weiter, aber ich konnte nicht mehr zuhören. Hinter jedem seiner Worte schmerzte etwas, eine Art dumpfes Getrappel, als würde sich die Sprache verzerren. Etwas krachte, die Zahnräder waren abgestumpft oder schlecht eingestellt. Ich dachte, die Republik Frankreich knirscht mit den Zähnen. Ich machte das Radio aus. Der Kirschbaum vor der Nummer 27 öffnete seine Äste für die Blüten, die davonflogen. Ich stieg aus dem Auto und steckte meinen Kopf in den Blütenstrom. Das Gesicht, den Kirschbaumästen zugewandt, schloss ich die Augen und atmete tief. Die Blüten liebkosten Wangen, Stirn und Mund. Ich lächelte auf der Straße, von Blüten überschwemmt, an einem Frühlingssonntag. Meine Freude war grenzenlos. Ich dachte an den Ausdruck Neugewählter. War nicht eher ich, aus meinem eigenen Leben ausgestoßen, der Erwählte? Genau in diesem Moment, kurz nach 20 Uhr, habe ich beschlossen, im Auto zu leben. Ich spürte, dass ich genau das zu tun hatte, im Auto bleiben, des kommenden Intervalls abwarten und dann zuhören. Hören, was unter den Worten lag, lange zuhören, die Ohren für das öffnen, was geschah. Es fing gerade erst an und ich hatte Zeit. In der ersten Nacht habe ich nicht geschlafen. Ich war aufgeregt wegen all der neuen Dinge, die sich einem darbieten, wenn ein neues Leben beginnt. Ich genoss selbst die kleinste Nuance meines Einzugs ins Auto, als hätte man mir die Tore zu einem Palast geöffnet. Nachdem ich die Kartons im Kofferraum verstaut hatte, ging ich im Eckladen einkaufen. Eine Flasche Wein, Thunfisch, Kekse, Schokolade, einen 6er-Pack Mineralwasser. In Reichweite auf den Beifahrersitz legte ich das, was ich brauchte. Zahnbürste, Zahnpasta, Medikamente, Stift, Heft, Taschenlampe. Alles in einer Keksdose aus Blech. Und auf die Rückbank legte ich eine Decke und ein paar Kleidungsstücke. Alles andere würde man später sehen. Ich zündete mir eine Zigarette an. Durch das offene Fenster atmete ich die Milde des Abends ein. Der Duft der Kirschblüten und der Glycinie, der aus einem Garten an der Ecke zur Rue Villiers de l'Isle Adam kam, erfüllte die Luft. Es war ruhig, niemand auf der Straße, ein Wahlsonntagabend. Mir gefiel die Vorstellung, am Steuer eines Autos zu sitzen, ohne loszufahren. Ich fand das besser als eine richtige Reise. Und außerdem lag in dieser Fantasie nicht etwas, das an die Kindheit mit ihren Baumhäusern erinnerte? Ihr habt es verstanden, ich war zufrieden. Es gibt für jeden von uns einen Punkt der Ekstase, der uns in wilde Freude versetzt, auch wenn die Welt zerbricht. An diesem Punkt lebte ich. Natürlich war mir bewusst, dass mir das Leben in einem Auto sehr schnell einige Unannehmlichkeiten bereiten würde. Wo sollte ich mich zum Beispiel waschen? Diese Frage hatte ich noch nicht in Betracht gezogen. Ich machte mir keinerlei Illusionen über den mangelnden Komfort und auch nicht über die reale Unmöglichkeit, in einem Auto zu schlafen. Aber an diesem Abend kam es nicht in Frage, meinen Sorgen nachzugehen. Die Freude hatte Vorrang. Und dann konzentrierte ich mich auf den Papyrus, den ich auf dem Bürgersteig stehen lassen musste. Seine Halme waren zu hoch, um ins Auto zu passen. Ab und zu warf ich ihm einen Blick zu, um mich zu vergewissern, dass man ihn mir nicht gestohlen hatte. Dieser Papyrus erfüllte mich mit freundschaftlichen Gefühlen. Ich mag seine Schlankheit, seinen vertikalen Stolz. Er erinnert mich an die Skulpturen von Giacometti, jene langen, scharfen Gestalten, die sich auf einem Seil fortzubewegen scheinen. Wie sie kommt auch er von anderswoher. Seine Eleganz entfaltet sich in einer Welt, die unserer Verrücktheit fremd ist. Während ich den Papyrus anschaute, sagte ich mir, er hält sich selbst. Mach es wie er. Sieh deine Einsamkeit als Adel an. Lass dich nicht beugen oder vom Gegenwind beeindrucken. Trink in der Wüste, sie wird ihren Tau für dich aufsteigen lassen. Ich schloss die Augen, glücklich bei der Vorstellung, einen Gefährten in der Einsamkeit zu haben. Dann schreckte ich wieder auf. Stand der Papyrus nicht zu weit weg vom Auto? Wenn jemand durch die Straße kam, würde er ihn sicher mitnehmen. So ein verlassen auf der Straße stehender Papyrus muss einfach Begehrlichkeiten wecken. Die Leute benutzen doch so etwas, um ihr Wohnzimmer zu schmücken. Sogleich stieg ich aus, um einen besseren Platz für ihn zu finden. An der Hauswand, warum nicht? Da stand er am Rand, niemand würde auf ihn achten. Aber es sah aus, als wartete er auf die Müllabfuhr, wie ganz gewöhnlicher Abfall. Naja, das war besser, da konnte ich ihn leichter überwachen. So aber versperrte er den Bürgersteig, man sah nur noch ihn. Ich stieg mehrmals aus dem Auto, um seine Position zu verändern. Keine war zufriedenstellend. Am Ende stellte ich ihn direkt an die hintere Autotür. Seine Blätter pressten sich ans Auto. Einige kamen bis zu meinem Fenster, wie ein Tier, das sein Herrchen anfleht, es einzulassen. Die Nacht brach an. Als ich sah, wie sich der Himmel hinter den Hochhäusern des Saint-Blaise-Viertels ganz allmählich rot färbte, wurde mir bewusst, dass ich seit Monaten, vielleicht seit Jahren, keine Dämmerung mehr gesehen hatte. Diese Schlichtheit hatte ich verloren. Ich riss die Augen weit auf, als wollte ich mich auf eine Beute stürzen. So hat mich das Schauspiel dieser ersten Abenddämmerung durch die Windschutzscheibe hindurch aufgerüttelt. Jedes Mal, wenn die Sonne untergeht, wünsche ich mir nur eins: der vernünftigen Welt ein Ende zu machen. Ich möchte zu dieser Weite von Sternen gleiten, die am Himmel lachen und sich an der Dichte der Dämmerung berauschen. Bis zum Nichts will ich dieses rote und schwarze Funkeln trinken. Nur die Trunkenheit der Sterne entreißt mich der Schwere der Erdkugel. Ich habe es schon gesagt, in jener ersten Nacht habe ich kein Auge zugetan. Ich hatte den Sitz ein Stück nach hinten geschoben, um die Beine auszustrecken und die Lehne runtergestellt, um meinen Nacken anzulehnen. Ich hatte mich in den Mantel gewickelt, den ich Sommer wie Winter trage. Ich rauchte und dachte an nichts. Oder vielmehr doch, ich dachte an einen Satz, den eine Sachbearbeiterin im Arbeitsamt zu mir gesagt hatte, als sie erfuhr, dass ich kein Telefon habe. Sie dürfen aber nicht unerreichbar sein. Jetzt, wo ich keine Adresse mehr hatte, war ich gänzlich unerreichbar. Und dann dachte ich an die Stadt um mich herum, die sich in ihrer Reglosigkeit verbrauchte. War sie nicht lange Zeit die Hauptstadt des Protests gewesen? Die Erinnerung an Guy Debord und die Situationistische Internationale schoss mir wie ein brennender Komet durch den Kopf. Sie waren die Letzten gewesen, die dem Wort Revolution in Frankreich einen Sinn verliehen hatten, sie als echte Freiheit zu erleben. Seitdem hatte sich alles völlig beruhigt. Keine Seele brannte mehr. Die Politik war zugleich mit der Poesie gestorben. Der Verzicht hatte von der Stadt Besitz ergriffen, in der sich allmählich jeder mit seinen Kompromissen abfand und Begehrlichkeiten simulierte, die nicht mehr als traurige Konsumentenreflexe waren. Dabei reichte so wenig, um die Lunte wieder anzuzünden. An diesem Abend brannte die Zeit so stark, dass die Straßen bebten. In diesem Beben sah ich ein Vorzeichen. War es nicht die Ankündigung, dass die Zeit wiederkehrt? Die unbeugsamen Momente einer ungelösten Geschichte kehren immer wieder zurück, wie Wiedergänger. Und das, was wiederkommt, ist die Chance für eine neue Epoche. Hatte ich vielleicht durch meinen Einzug ins Auto ein wenig Fieber und davon diese Illusionen, die sich so leicht einstellen, wenn man allein ist? Keineswegs. Dieser Aprilsonntag klärte die Dinge, das war alles. Während ich dem Neugewählten zugehört hatte, hatte ich begriffen, dass der Ruin nur davon träumt, sich auszubreiten, um sich an sich selbst zu rächen. Und dass unter den Lügen der aufeinanderfolgenden Regierungen, hinter ihren Erklärungen, in denen sich der Hass nicht einmal zu tarnen suchte, immer noch und für immer der alte Traum pulsierte, die ganze Welt gleichzuschalten, Paris und seine Banlieues, die einen so bösen Geist in sich trugen, zu vernichten, endlich alles zu zerstören, was sich nicht kontrollieren ließ. Ich drückte auf den Knopf am Handschuhfach. Die Klappe öffnete sich mit einer Langsamkeit, die mir gefällt. Ein bläuliches Licht geht automatisch an. Es wacht über meine Einsamkeit, bezeugt in gewisser Weise mein Dasein. Seid ihr sicher, dass ihr existiert? Findet ihr es normal, am Leben zu sein? Ich nicht. Ich nehme meinen Herzschlag nicht als Beweis. Existieren ist etwas mehr als der Verbrauch der 750 Gramm Sauerstoff, die ein Körper jeden Tag braucht. Dieses winzige blaue Leuchten in der Nacht hingegen existiert auf unbestreitbare Weise und verschafft mir ein Empfinden, das meiner Existenz jenen Funken verleiht, den ihr anscheinend alle rauben wollen. In dem Handschuhfach lagen die Autopapiere, ein Stadtplan von Paris und ein Buch warten auf Godot, sicher von meinem Freund in Afrika hier vergessen. Ich schaltete die Deckenlampe ein, es war 3 Uhr morgens, und begann in dem Buch zu blättern. Sofort lächelte ich, denn Becketts Sätze richteten sich so treffend an meine Situation, als sei ich mit ihnen verabredet. Einer der beiden Landstreicher sagt zum anderen: Was machen wir hier? Das muss man sich fragen. Dieser Satz sprach zu mir. Denn ganz ehrlich, während ich die Nacht am Steuer eines stehenden Autos zwischen einem Papyrus und einer kleinen blauen Lampe verbrachte, während die Begeisterung etwas nachließ und mein Rücken zu schmerzen begann, während die Geräusche der Stadt erwachten und das leiseste Klingeln, der entfernteste Klang von Stimmen, das geringste Quietschen von Autos, die anfuhren, bremsten, beschleunigten und mich beinahe streiften, wenn sie durch die Rue de la Chine fuhren, die Stille und mit ihr die geduldige Erarbeitung meiner Ruhe störten, hatte ich allen Grund, mir Fragen zu stellen, zumindest diese eine: Was hatte ich hier zu suchen? Estragon und Wladimir, die beiden Hauptfiguren aus Godot, hatten die Antwort gefunden und sie galt für mich ebenso wie für sie. Sie hörten nämlich Stimmen. Estragon sprach von all den toten Stimmen. Wladimir und er sagten, sie rauschen wie Flügel oder Blätter oder Sand. Sie wussten es nicht genau. Aber in einem waren sie sich einig. Sie sprechen alle gleichzeitig. Ich sagte mir, Godot wirkt auf mich wie auf andere des I Ching. Eine Sammlung von Vorhersagen. Die Stimmen, die allmählich laut werden, seit ich ins Auto gestiegen bin, die aus einer größeren Erinnerung als meiner kommen und die Sprache der Verweigerung sprechen. Becketts Verweigerer sagten mir, es genügt nicht, tot zu sein. Sie bestätigten mir, dass für die Stimmen der Tod nicht genug ist. Wenn sie jemanden finden, der ihnen zuhört, erwachen sie wieder zum Leben. Heute Nacht bin ich nicht müde. Ich sitze am Steuer des Autos und rauche. Ich bin umgeben von kleinen Lichtern, deren Widerschein auf der Windschutzscheibe tanzt, vom Duft der Glycinie, der aus dem Garten dringt, und von der Nacktheit jedes Details, in dem Erwartung glänzt. Im Radio habe ich gehört, dass die Selbstmordrate in Frankreich ständig steigt. Es sind nicht mehr nur die Armen oder die Arbeitslosen, die sich umbringen, sondern Angestellte großer Unternehmen, manchmal sogar ihre Chefs. Eine Journalistin hat in Anlehnung an die Warnung auf den Zigarettenschachteln gesagt, Arbeiten tötet. Und sie hat darauf hingewiesen, dass sich alle auf die gleiche Art töten. Sie stürzen sich aus dem Fenster. Das stimmt. In Paris, Melun, Nancy, Toulouse, Nantes, Straßburg, in den Häusern im Stadtzentrum oder in den Industriegebieten springen sie alle aus den Fenstern. Ich dachte, ihnen fehlt die Luft. Sie ersticken. Es gibt nicht mehr genug Platz in ihnen, um zu atmen. Also suchen sie etwas Raum. Sie machen ein Fenster auf und zerschellen. Es ist das Ende des Tages, gegen 19 Uhr. Sie sind noch etwas länger im Büro geblieben, unter dem Vorwand, einen Vorgang abschließen zu müssen. Die anderen sind inzwischen weg. In einer Stunde sind die Putzfrauen da. Nach Hause gehen? Es kommt ein Moment, wo das nicht mehr möglich, wo kein Zurück mehr denkbar ist. Selbst der Ausdruck nach Hause mit diesem Sandgeschmack im Mund kommt dir absurd vor. Du hast eine Zigarette angezündet, du hast Angst, dass der Rauch automatisch den Rauchmelder auslöst, der Blick aus dem Bürofenster ist ebenso trostlos wie die Aschewüste in deinem Kopf. Du wirfst die halb gerauchte Zigarette aus dem Fenster, es regnet wie immer, du wirst nass werden, das Fensterbrett ist ein bisschen rutschig, du kletterst hinauf. Dein Körper fällt in den Regen. Ich habe das Radio ausgeschaltet. Bin ich wirklich sicher, dass mein Leben nicht auch einem Selbstmord gleicht? Ich habe eine andere Wahl getroffen. Ich bin der erstickenden Welt der Lohnempfänger entflohen, aber welchen Weg eröffnet diese Flucht? Diese Welt, von der jeder profitieren will, hat einen Riss. In diesen Riss kriechen sie, um zu sterben. Ich sage mir, wir suchen alle diesen Riss. Und in gewissem Sinne habe ich ihn auch gefunden, wie die Selbstmörder aus den Büros. Ich habe auch an einem Spätnachmittag ein Fenster aufgemacht und bin hinausgesprungen. Aber beim Springen bin ich nicht abgestürzt. Ich bin ins Innere einer Leere geschlüpft. In dieses seltsame Intervall, aus dem ich zu euch spreche. Dann wieder denke ich, dass ich vielleicht gar nicht wirklich lebendig bin und mein Leben nur ein Selbstmord ist. An dem Tag, als ich ins Auto gestiegen bin, als ich den Schlüssel ins Zündschloss gesteckt habe, ohne loszufahren, habe ich mich in gewisser Weise dem Leben entzogen. Schließlich hätte ich weiter mit den anderen kämpfen können, ein interessantes Leben führen, wie sie sagen, Geld verdienen, Reisen machen und anstelle der Einsamkeit, anstelle der bangen Stagnation, in der ich in dieser Nacht zu atmen versuche, hätte ich eine gewisse Befriedigung erlangt. Ja, diese Wahl war wirklich ein Selbstmord. Und trotzdem bin ich am Leben. Mein Durst ist groß, meine Wünsche sind unbegrenzt. Ich bin aus dem Fenster gesprungen, aber gleichzeitig öffnet es sich vor mir. Ich existiere auf beiden Seiten zugleich. Als könnte die Leere sich wenden, der Selbstmord sich umkehren. Gibt es die andere Seite des Selbstmords? Dort leben mein Körper und meine Gedanken, dort finden meine Spaziergänge statt. Es ist Sonnabend, fast 1 Uhr morgens. Paare kommen aus dem indischen Restaurant am Ende der Straße. Ihr Lachen lädt zum Fest ein. Sicher gehen sie ins La Belle Vivoise oder ins Café Cherie tanzen. Ich habe mein Feuerzeug angemacht und sehe ihre Silhouetten in der Flamme zittern. Ein unerwarteter Himmel strömt über vor Sternen, die einem den Atem rauben. Der Augenblick ertränkt in seinen Umrissen. In dieser Nacht wirkt das Auto eng, zu klein, um die Gefräßigkeit der Stille aufzunehmen, die dich packt. Vorhin, als es um den Selbstmord ging, hat die Journalistin einen jungen Denker interviewt, dessen letztes Buch offenbar für einen Skandal gesorgt hat. Er meinte, der Zusammenbruch der Märkte sei der normale Horizont der Welt geworden und der Ruin werde über den gesamten Planeten kommen. Es werde nichts anderes mehr geben als Krise, weil die Krise der zweite Name der kommenden Welt sei. Die nächsten Crashs würden nicht mehr nur an der Börse stattfinden, sondern unsere Köpfe implodieren lassen. Die Crashs würden unsere Existenz und unsere Psyche mitreißen. Unsere Leben selbst bestünden nur noch aus Crashs und würden wie Abfall übereinander zusammensinken. Die Journalistin fand, der junge Denker übertreibe. Das Leben sei nicht so schrecklich, diese ganze Schwärze fand sie unschön, nur dazu da, die Hörer zu entmutigen. Sie war so gekränkt, dass sie von dem jungen Denker verlangt hat, sich bei ihnen zu entschuldigen. Als einzige Antwort hat er gelacht. Ein außerordentlich breites Lachen, ein irres Lachen, das ein paar Sekunden lang allein auf den Wellen schwebte, als habe sich eine Bresche für den Teufel geöffnet. Und dieses Lachen hätte noch länger gedauert, wenn die Journalistin es nicht mit Musik unterbrochen hätte. Ich werde jetzt von diesem Lachen getragen, das aus dem Auto entwischt. Es saust in Richtung Park, dreht sich dort im Schatten um die Platanen und wirbelt in diskreter Begeisterung, in der mein Glück aufblitzt. Also steige ich aus und folge ihm. Dankeschön.